Die Untersuchungsgenauigkeit in Deutschland liegt in Arztpraxen und Kliniken, ich glaube, bei 53%.
Das ist nicht viel von 50-50.
Nee, von 50, nicht weit weg von 50-50. Und wenn ich da so ein bisschen zu Hause bin, dann habe ich über einfache Tests, wie zum Beispiel das...
Das ist halt so was, ja, was natürlich manchmal auch so ein bisschen Patienten zu einer Herausforderung werden lässt. Ne? So, wenn sie natürlich auf ein anderes Ergebnis hoffen und hoffen, dass Chiropraktik alleine das schafft.
Aber was möchte ich als Chiropraktor erreichen? Ich möchte...
Ja, herzlich willkommen bei Inside Chiropraktik, dem Podcast vom Chiropraktik Campus. Mein Name ist Jan P. Landmann und ich habe heute den Tom Meyer zu Gast, beziehungsweise umgekehrt, Tom Meyer hat mich zu Gast. Und ich bin bei Tom Meyer in der Praxis und freue mich, dass ich da bin. Und erstmal hallo Tom.
Hi Jan P., schön, dass du mich besuchst.
Sehr gut. Ja, wir haben heute gleich mehrere Sachen vor und mein... erster Wunsch wäre sozusagen mal Tom Meyer, den Chiropraktoren zu interviewen und ihn mit dem Thema Untersuchung zu konfrontieren, da das so bei uns das nächste Modul ist, auch für die Bachelorstudenten und die Auszubildenden. Und dazu gibt es schon einen Podcast von uns, da hat der Philipp mal mich interviewt. Und jetzt wollte ich gerne mal deine geschätzte Meinung hören, weil du ja auch durch mehrere Brillen inzwischen gucken kannst, aber vielleicht setzt du mal hauptsächlich die Chiro-Brille auf und wir sprechen mal über das Thema Untersuchung. So aus deiner Sicht, was ist die Herausforderung überhaupt beim Thema Untersuchung? Also es gibt ja mehrere Aspekte, warum man das überhaupt tun sollte. Also wenn wir uns darüber einig sind, dass man das tun sollte.
Genau.
Also
wenn wir es tun. Ja.
Genau. Manchmal bringe ich halt diesen Spruch, wir schreiten zum Äußersten, wir untersuchen den Patienten. Genau. Ja, lass uns mal an deinen Gedanken teilhaben.
Ja, zum Thema Untersuchung halte ich für ausgesprochen sinnvoll. Mhm. Jetzt, so wie du eben gesagt hast, ich schaue da aus zwei Brillen. Also, oder hauptsächlich aus zwei Brillen drauf. Natürlich bin ich sehr Thompson-affin gewesen. Mhm. Also eine meiner Lieblingstechniken. Dann später von Gonstead und ja, als Grundlage das Diversified-Modell. Heute blicke ich da mehr aus einer funktionellen neurologischen Brille drauf. Insofern, das bin ich so sehr gebiased, dass ich da auch einfach nicht, das kann ich nicht ignorieren. Mhm. Ich halte die Untersuchung für ausgesprochen sinnvoll. Einmal, weil es mir ermöglicht, mit dem Patienten Kontakt aufzunehmen. Der Patient spürt mich, ich spüre ihn. Und das gibt dem Patienten sicherlich mal einen Gedanken darüber, was ihn überhaupt erwartet, anhand dessen, wie ich ihn anfasse. Mhm. Wie fühle ich mich an, wie fühlt er sich an? Und von daher halte ich das für sinnvoll, so als erste Kontaktaufnahme. Neben der Palpation natürlich super wichtig, vorher für mich ein Screening zu machen, dass ich einmal Dinge anwende wie ein Romberg-Test, dass ich Dinge anwende wie verschiedene andere Tests, um ein neurologisches Bild zu haben und dann aber letztendlich ein strukturelles. Mhm. Beim strukturellen Bild ist es so, dass für mich beispielsweise für die HWS PA-Gleiten eine Facette einmal ein Indiz dafür sein kann, wie sich die Struktur bewegt. Mhm. Ungeachtet dessen habe ich dann trotzdem im Hinterkopf, gibt es gegebenenfalls ein kortikales Thema, was das verursacht. Mhm. Ich versuche in der Untersuchung ein Bild davon zu bekommen, was der Patient neurologisch, aber auch strukturell mitbringt und das dann auch in die Behandlung einzudenken. Die Behandlung ist bei mir dann eher danach ausgerichtet, was dominant ist. Es gibt natürlich Patienten, wir arbeiten viel mit Leistungssportlern, sei es Eishockeyspieler, sei es Handballer, sei es Fußballer, die haben Traumata, die haben sozusagen, sei es beim Sport, Unfälle, Verletzungen. Da kann man nicht wegdiskutieren, dass letztendlich oder meiner Meinung nach nicht wegdiskutieren, dass es strikt auch strukturelle Schäden gibt. Mhm. Also wenn jemand beim Skifahren mit 120 km/h irgendwo ins Netz fliegt, dann wird das eine Konsequenz für Gewebe haben. Mhm. Das ist neurologisch auch, aber sicherlich auch ein strukturelles Thema. Und sowas möchte ich begreifen. Mhm. Und für die Untersuchung ist für mich im Sinne der Palpation war so ein Gedanke wichtig, der mir Arno Bonjema mitgegeben hat, war so einer meiner wahrscheinlich wichtigsten Mentoren, der die Palpation als was Empfangendes beschreibt. Das heißt, die Palpation ist nichts Suchendes. Mhm. Die Palpation ist nicht das, was ich erwartet zu finden, sondern die Palpation ist erstmal idealerweise wertneutral und frei dessen, was ich vielleicht anhand meiner Erwartung, Erfahrung mitbringe, sondern ich lasse mich darauf ein, was das Gewebe mir zeigt. Ich lasse mich darauf ein, was der Patient mir gibt. Ich empfange. Das ist insofern eigentlich eine sensorische Wahrnehmung. Und wenn es mir dann gelingt, das neutral überhaupt mal aufzunehmen, ohne sofort eine Wertung draufzulegen, was ich glaube, was in der Untersuchung die größte Herausforderung ist, das ist, wenn wir... Also
fürs Ergebnis zu sein, sozusagen.
Genau, also akzeptieren, was ich bekomme.
Und das ist... Andererseits, ich sag mal, erkennt man ja auch nur Fehler, die man kennt.
Das ist der
Punkt. Das ist halt, ne, so,
das ist der Punkt.
Also du musst es ja mit irgendwas verknüpfen, damit du es interpretieren kannst, genau. Sozusagen.
Ich hatte bei meinem letzten Kurs bei euch in Hamburg mit den Studenten ein schönes Gespräch. Da sagte ein Student, ja, aber am Ende ist doch auch die Intuition wichtig. So, ich mache das doch nach Intuition. So. Und dann haben wir da ein bisschen Zeit verbracht, mal über das Thema Intuition zu sprechen. Und Intuition ist letztendlich das Ergebnis dessen, was ich erfahren habe, und zwar bevor es mein Bewusstsein erreicht. Das heißt, ich habe Gestik, Mimik, Körpersprache, verschiedene Dinge, die ich emotional verknüpfe. Und wenn ich in einer ähnlichen Situation bin, habe ich ein Bauchgefühl für etwas. Das ist Intuition.
Ja.
Ich muss es aber mal erlebt haben.
Ja.
Und insofern ist meine Intuition auch immer nur so gut wie das, was ich erfahren habe. Und da macht es dann natürlich Sinn, diese Intuition auch zu schärfen, indem ich verschiedene Techniken, so viele Menschen wie möglich sehe, berühre, anfasse, untersuche, indem ich meinen Intellekt erweitere, indem ich mich darauf einlasse, verschiedene Denkweisen zuzulassen in der Behandlung, verschiedene Modelle in der Chiropraktik zuzulassen. Und je mehr ich davon habe, umso besser entwickelt sich mein intuitives Gefühl. Und ich glaube, das wird oft falsch gedeutet, dass ich dann halt da, ja, intuitiv, ich mache halt mal.
Ja, ja.
Intuition ist viel mehr als das.
Ja.
Und du hast absolut recht. Ich kann nur fühlen oder schmecken oder riechen oder mir vorstellen, wenn ich es mal erlebt habe.
Mhm.
So, anders kann ich das nicht.
Ja, wenn ich Zimt nicht kenne, dann kann ich es am Geruch nicht erkennen.
Richtig. Also wenn ich nie Kaffee getrunken habe, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, wie er schmeckt.
Ja, ja.
Und mit der Palpation ist es ähnlich. Das heißt, ich brauche natürlich ein Gefühl dafür, dessen, wie ich es einordne, was für einen Rahmen ich dem gebe. Dennoch ist es so, dass wenn du jetzt, ich meine, du machst das jetzt ja auch schon ein paar Tage, du hast irgendwann einen Rahmen dessen und das meiste ist uns in irgendeiner Form schon mal begegnet. Und wenn ich palpiere, dann lasse ich mich insofern darauf ein, dass ich natürlich neben einem PA-Gleiten in der HWS, in den Gelenken, natürlich auch noch andere Dinge wahrnehme. Ich muss aber heute nicht sofort ein Etikett draufkleben. Also ich kann das einfach mal wahrnehmen und kann es im Kontext zu etwas sehen. Und das ist, glaube ich, was für mich in der Palpation super wichtig ist, dass ich versuche, nicht zu dogmatisch, auch nicht zu sehr im Modell, ist ja das, was ich so ein bisschen, würde man mich wahrscheinlich eher als Mixer bezeichnen. Ich kombiniere Untersuchungsmethoden, weil ich mir im Kontext zu etwas die Untersuchung dann eben auch zusammenbaue und nicht zu sehr in einem bleibe, weil das für meine Interpretation mich dann auch zu sehr nur auf eine Schiene bringt. Und deshalb bin ich da so ein bisschen breiter von der Untersuchung oder vom Untersuchungsaufbau. Ich komme, wie gesagt, nicht drum rum, funktionell neurologisch noch ein paar Gedanken dann mit reinzubringen, weil ich auch glaube, dass es... Das Thema Subluxation ist in der Chiropraktik ja klar definiert. In meiner Welt ist es so, dass die Subluxation, ja, neurologische Komponente, die kann aber auch im Gehirn sein, die muss nicht zwingend sozusagen ihren Ausdruck, oder kann ihren Ausdruck dann in einer Struktur, in einem Segment haben, kann aber durchaus auch sozusagen komplett frei von Funktionsstörungen sein. Aber das ist meine Welt, in der ich da hauptsächlich...
Aber so sehe ich das auch. Also ich glaube, dass der eigentliche Fehler immer im Gehirn ist.
Mhm.
Also das Gehirn hat die Kontrolle verloren sozusagen aufgrund fehlender Afferenzen oder so lange nicht stimuliert worden sozusagen. Und wir sind eigentlich nur dazu da, die Rezeptoren wieder zu stimulieren, damit das Gehirn wieder mehr Afferenzen kriegt, damit es den nächsten Auftrag wieder etwas genauer ausführen kann. Also das wäre so die Kurzerklärung. Und von daher ist ja die Aufgabe, letztendlich die Stellen zu finden, die die Subluxation ausdrücken. Also das, was wir vertebrale Subluxation nennen, ist dann ja im Prinzip das, wie es sich in der Wirbelsäule manifestiert, sozusagen. So, also welche Sicherungen sind rausgeflogen, welche muss ich mal wieder reinmachen, sozusagen. So, und ja, machst du erstmal so generelle Sachen, was ich wie Haltung oder wie irgendwelche anderen Sachen, sag mal, und machst du die alle selber oder delegierst du das?
Haltung ist für mich immer ein Ausdruck von Gehirnfunktion, also wie Bewegung für mich immer ein Ausdruck von Gehirnfunktion ist. Das heißt also, wenn ich die Möglichkeit habe, um es zu sehen, dann schaue ich schon, wie kommt der Patient vom Wartezimmer in die Behandlungsräume, wie steht er auf, wie setzt er sich hin. Ich schaue mir den Patienten erstmal an, gibt es
Nasolabialfalte ist die eine Seite intensiver, die andere weniger intensiv. Mhm. Ich schaue mir Kopfhaltung, Eyelid Excursion, ich schaue mir diese Dinge an, ich schaue den Patienten tatsächlich einmal an, gucke, ja, was bringt er mit. Dann untersuchen wir, das machen tatsächlich die CAs bei uns, also wir Chiros machen dann sozusagen nur das Feintuning davon. Mhm. Wir schauen uns natürlich die Haltung an, gibt es auch verschiedene Verfahren, ob ihr das mit Wagen macht, ob ihr das mit Spinalizer macht, gibt es verschiedene Vor- und Nachteile bei verschiedenen Systemen.
Ja. Nutzt ihr diese Poster-Screen-App?
Nee, die nutzen wir nicht. Wir haben von Diers ein System, was ein bisschen aufwendiger ist. Auch das hat Stärken und Schwächen.
Ja. 3D, 4D?
3D.
3D.
Die Entschuldigung, 4D.
Mit Laufband.
Genau, ja. Ja. Aber das ist sowas, was hat Stärken und Schwächen.
Aber du hast ja auch mal das geleistet statt einem Segelboot.
Genau, richtig.
Du bist genauso beknackt.
Genau, richtig. Statt ein Boot zu kaufen, habe ich mir das geleistet. Und ja, dann haben wir arbeiten mit B-Tracks. Mhm. Das ist ein System, was im Grunde die zwei Wagen ersetzt. Mhm. Das ist eine Druckplatte, die gespickt ist mit Rezeptoren. Was die Waage letztendlich macht, sie gibt mir eine Weight Distribution rechts und links. Mhm. Was sie nicht kann, ist Vor- und Rückfuß. Mhm. Und was sie noch nicht kann, ist den Sway. Mhm. Und das B-Tracks bietet eine Möglichkeit, Vorfuß, Rückfuß zu trennen, rechts, links zu trennen. Es gibt eine Idee des Sway-Verhaltens. Und die Software dahinter bietet an, dass wir beispielsweise eine Cervical Challenge machen können. Das heißt, wir können schauen, was für einen Einfluss hat das HWS-Rotation links, HWS-Rotation rechts. Was heißt das Flex-Ex in der HWS? Was für einen Einfluss hat das auf die Weight Distribution, auf die Statik? Was mir schon mal eine Idee darüber gibt, ist der Patient in Flexion, in Extension, in Rotation links, rechts? Gibt es da Themen? Mhm. Oder ist die Latflex die dominante, weil ich in einem vestibulären Kontrast wiederum denke. Mhm. Die Software bietet mir eine Möglichkeit an, verschiedene Kleinhirntests zu machen, also klinisch standardisierte Kleinhirntests. Insofern bekommen Patienten bei uns, oder andersrum, wenn der Chiro den Patient empfängt, hat eine ordentliche Auswertung, ist es ein propriozeptives Thema, ist es ein vestibuläres Thema, ist es ein visuelles Thema, und dann im Kontext zum Diers mit der Haltung. Mhm. Dann ist es einfach am Behandler nochmal zu gucken, mache ich gegebenenfalls nochmal ein Romberg, modifiziere ich den Romberg, passe ich das noch ein bisschen an, und dann gehen wir in die manuelle Untersuchung.
Ja.
Aber das machen bei uns die CAs.
Okay, aber das heißt, ihr kriegt sozusagen schon mal eine ganze Menge Vorinformationen sozusagen zur Anamnese dazu.
Genau, ja. Neben eben ausführlichen Anamnesebogen. Mhm. Die jetzt ist, wie gesagt, vielleicht das noch hinterher, dieses B-Tracks ist verhältnismäßig günstig gemessen an einem Diers beispielsweise.
Ja, ja.
Gibt es sehr, sehr, wie sagt man, reasonable, sehr günstig oder preiswert.
Ja, was kostet das?
Oh, ich glaube, bis es hier ist, 2000 Euro.
Oh, das geht ja, ja.
Also für das, was es kann, ist es wirklich relativ günstig. Mhm. Und das auch in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Also ich glaube, die komplette Untersuchung mit vestibulären Testungen, mit allem drum und dran, ich glaube, das sind keine 3 Minuten. Mhm. Also man kriegt in sehr, sehr kurzer Zeit immens viel Information.
Also Kosten, Zeit, Nutzen ist...
Definitiv. Ja. Und es ist vor allem, du kannst es super vergleichen, wenn du jetzt diese Tests machst und das macht es bei uns einmal Behandler A und Behandler B und schreibt das auf, dann kommt da garantiert was Unterschiedliches raus. Du hast hier einfach immer die gleichen Gegebenheiten, der Test ist super reproduzierbar, es sind standardisierte Testverfahren. Also für das Verfahren ist es tatsächlich günstig und es gibt sehr viel her. Mhm. Wenn du dann das noch ein bisschen eindenkst, später in die Behandlung, hast du da immens gewonnen.
Ja, das würde ich gerne mal ausprobieren nachher, wenn das geht. Mhm. Weil dann wäre das ja vielleicht auch eine Empfehlung für unsere Studenten, Auszubildenden oder auch Kollegen sozusagen.
Also definitiv.
Weil das wäre ja, ich weiß nicht, ob ich das in 2 Wochen an den Laden kriege, aber dann würde ich das vielleicht sogar noch mal schnell bestellen, mal gucken. Ja. Weil das klingt wirklich interessant.
Also da ich zeige das später.
Mhm. Sehr gut. Okay, das heißt also, das findet vorher statt. Dann kommen wir jetzt mal zu dem, was an der Liege stattfindet. Also was machst du, wenn du jetzt den Patienten hast diese Information gekriegt? Was machst du, bevor du justierst, bevor du dich auf ein Segment eingeschießt sozusagen? Wie findest du das?
Patient liegt bei uns wahlweise, manche Behandler legen ihn auf den Rücken, manche auf den Bauch, da lasse ich meinen Jungs und Mädels freien Raum. Mhm. Ich gucke mir auf jeden Fall mal tatsächlich die Beinlänge an. Mhm. Was ich mache, wenn der Patient auf dem Bauch liegt und die Beinlänge einen Unterschied aufzeigt, ich lasse ihn, ohne den Kopf zu heben, einfach mal die Augen nach links bringen, oder die Augen nach rechts bringen. Und ihr werdet erstaunt sein, wie häufig hier schon bei Augen links halten, Augen rechts halten, die Beinlänge ausgleicht. Mhm. in dem Moment weiß ich, dass ich hier einen kortikalen Einfluss habe und brauche mich nicht mehr so sehr um irgendwie D-minus oder PI, halt zu Hause bin, dann auch zu kümmern, weil ich weiß, ich habe ein kortikales Thema, was offensichtlich dazu führt, dass die Extensorenspannung unterschiedlich ist. Das heißt, so als Quickfix, wenn ich einfach mal sehen möchte, ist es Struktur oder ist es kortikal, Patient, Bauchlage, Beinlängenunterschied feststellen, Patient bleibt liegen, Augen links halten, Beinlängencheck, Ausgleich oder nicht, Augen rechts halten, Ausgleich oder nicht. Und dann, wenn das der Fall ist, also ausgleicht, sehe ich hier, ich habe ein kortikales Thema und dann wäre meine Behandlung eine andere. Das hätte ich jetzt dann beispielsweise, würde ich ein Thompson-Protokoll nachlaufen. Aber das sind so Sachen, das wäre so der Quickfix, der schnelle Einstieg,
ja, um mal
zu gucken.
Ja.
Kortikal oder
nicht Kortikal. Ja. Wenn das also keinen Unterschied machst, würdest du weitergehen?
Dann gehe ich in meinem Protokoll, wo auch immer ihr zu Hause oder du zu Hause bist, mit sei es Activator, sei es Thompson, sei es was auch immer es ist, geht der mit dem Protokoll dann weiter.
Ja. Und dann folgst du den Tests, so wie du es gelernt hast.
Genau. Sozusagen. Okay. Dann bleibe ich da drin. Es ist tatsächlich, wenn man das mal einbindet, erstaunlich, wie häufig alleine Augenbewegung hier dazu führt.
Ja, ja, also ich glaube, wir sind zu 80% Augentiere, ne? So, das ist so.
Ja, ja, und wenn ich eben dann noch weiß, okay, wenn ich das noch interpretieren kann, linker Kortex, rechter Kortex, welches Cerebellum, und dann habe ich da auch schon wieder, wenn ich ihn umdrehe und weitermache, dann auch sofort die Idee, welches Cerebellum ist, die stimulieren.
Und hast du das Gefühl, dass das dich zu anderen Stellen führt, als die du mit den normalen Subluxationstests findest? Also ich frage mich immer, wie groß ist die Schnittmenge sozusagen? Also ne, so wenn ich ein Zervikalsyndrom habe, ich habe ein rechtes kurzes Bein, der Patient dreht den Kopf nach links und die Beinlänge gleicht sich aus. Habe ich die Idee, es ist irgendwie was rechts posteriores in der AWS. Ne, so kann mir jetzt die funktionelle Neurologie sagen, ich soll aber die andere Seite justieren? Also kann das? Also kommt das tatsächlich vor oder ist das nur ein anderer Test, um an derselben Stelle zu langen?
Die funktionelle Neurologie ist deshalb ja auch so komplex, weil sie oft diese ganzen Protokolle so ein bisschen zerschießt. Und das bringt uns natürlich raus, weil diese Protokolle geben uns Sicherheit und sie funktionieren. Also es ist ja ganz erstaunlich, wir haben, keine Ahnung, 250 verschiedene chiropraktische Techniken von Pettibon über was weiß ich alles. Alle funktionieren. Und jetzt brauchen wir uns ja nicht drüber zu unterhalten, dass eine Activator-Anatomie mit einem Atlas rechts und einem Atlas links zu 273 Upper Cervical Listings, da irgendwas muss anders sein.
Ja.
Was es eint, ist eben die Fähigkeit, dass ich annehme, dass ich über eine Justierung einen neurologischen Impuls gebe, der zentral was macht und somit der Ausgleich stattfindet. Warum beispielsweise bei einem Zervikalthema beim Thompson-Protokoll, wenn ich den Kopf nach rechts drehe, kann es natürlich Posteriorität in der HWS sein. Es kann natürlich aber auch der rechte Bogengang sein, den ich damit aktiviere, horizontaler Bogengang im Vestibularapparat, der dann wiederum aktiv wird, in dem Moment, wo ich den Kopf drehe, der das Gleiche macht. Es funktioniert unter Umständen, wenn man in dem Denken mal bleiben möchte, deshalb, weil wenn ich jetzt praktisch die HWS von rechts justiere, mit meiner Posteriorität auf der rechten Seite in der HWS, würde das rechte Cerebellum aktivieren. Das Cerebellum arbeitet mit dem rechten Vestibulum zusammen. Und somit habe ich das Ergebnis. Das dann war, die Subluxation der HWS zu justieren, war mein Vehikel dafür, ins Cerebellum, ins Vestibulum zu kommen. Wenn das Vestibulum dauerhaft aber das Thema ist, dann liegt der Patient 2 Tage später wieder da und hat das Gleiche. Das heißt also, dieses Vehikel funktioniert so lange, solange ich Afferenz akzeptiere, dass aus der Halswirbelsäule eine Dysafferenz nach oben geht. Wenn das Vestibulum aufgrund von einem Schädelhirntrauma, von einer anderen Störung, sei es medikamentös, infektiös, was auch immer, ich eine Störung im Vestibularapparat habe, dann wird die Subluxation der HWS immer nur Ausdruck dessen sein, aber nicht die Ursache. Und ich glaube, das zu unterscheiden ist letztendlich nochmal wichtig, weil ansonsten arbeite ich tatsächlich über die Justierung der HWS symptombasiert, weil ich das Symptom der Posteriorität des Wirbelkörpers immer wieder behandle, ohne zu akzeptieren, dass die Ursache dessen, warum ich in dieses Bild falle, unter Umständen eine Störung in irgendeinem Bogengang im Vestibularapparat ist. Beides funktioniert. Ich sollte nur so eine Idee vom Handwerkszeug haben, wie unterscheide ich es. Und da kann man natürlich mit sehr simplen Tests dann doch schon mal eine Idee bekommen.
Ja.
Was Henne-Ei.
Ja, genau. Letztendlich muss ich es am Fortschritt.
Und ich kann natürlich über Tests, jetzt nochmal zurück auf dieses B-Track-System, ich kann hier natürlich schon mal im Vorfeld ein bisschen filtern. Ist die Störung der Statik, der Haltung, ist sie vestibulär dominant oder ist sie propriozeptiv dominant? Das gibt das Test her. Dann habe ich da zumindest mal eine Idee. Es ist, es ist ja nie nur propriozeptiv, es ist nie nur vestibulär, es ist nie nur zerebellar, es ist dominant hin zu etwas. Mhm. Und wenn ich da so ein bisschen zu Hause bin, dann habe ich über einfache Tests, wie zum Beispiel das Speedtracks, also ich kriege kein Geld dafür, wenn ich das verkaufe, habe ich da eine Idee, dass ich weiß, okay, zusammen mit einem anderen Test 80% kann ich mich mehr ums Vestibulum kümmern oder ich justiere die HWS, wie ich es gelernt habe, welches Protokoll auch immer ich nehme, plus ich gebe dem Patienten noch Care-Planweise eine Übung mit für entsprechend, was ich, posteriorer Kanal oder horizontaler Kanal. Mhm. Und dann kann ich ja durchaus die Justierung machen, weil ich habe mit der Justierung als Chiropraktor ein so fantastisches Werkzeug in dieses System Einfluss zu nehmen, wie praktisch keine andere Profession. Mhm. Und wenn ich dann noch verstehe, was ich dem Patienten noch on top mitgeben kann, dann wird da richtig eine richtig gute und stabile Sache draus. Mhm. Ja. Es kann aber auch sein, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Mhm. Also es kann auch sein, dass das die Neurologie überhaupt nicht mit dem Strukturfinding zusammenpasst. Mhm. Das ist, liegt so ein bisschen an der Komplexität dieses Themas. Da wäre es dann tatsächlich so, dass ich, wer mich schon mal gehört hat, ich habe immer diese Idee dieser Blackbox-Hypothese. Das ist aus der Systemtheorie eigentlich ein Verfahren. Ich stelle mir vor, ich habe eine schwarze Kiste und da weiß ich nicht genau, was sie tut. Mhm. Also ich weiß, sie rechnet, aber ich weiß nicht, was sie tut. Wenn ich in die Kiste 5 hineinstecke und am anderen Ende spuckt sie mir 15 raus, dann habe ich eine Idee. Mhm. Ich könnte davon ausgehen, sie addiert 10 oder sie multipliziert mit 3. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Mhm. Das heißt, ein Test gibt mir ein Ergebnis, aber ist es richtig? Ich weiß es nicht. Was ich also mache, ich stecke vielleicht noch eine 7 rein und wenn jetzt 21 rauskommt, dann habe ich eine relativ präzise Idee, was diese Kiste macht. Mhm. Insofern, ein Spruch, wer mich da gehört hat, ein Test ist kein Test. Mhm. Also ich brauche, um wirklich sicher zu gehen, mindestens eine doppelte Probe. Und das ist etwas, was die Neurologie sehr einfach zulässt, aber was wir letztendlich auch über zusätzlich zu der, sag mal, beim Thompson-Protokoll, kann ich das ja nochmal über eine Palpation abfragen.
Oder eine Challenge,
ich würde nur nie dem ersten Ergebnis hinterherlaufen, was jetzt auch nochmal zurück zu meiner Untersuchung. Ein Test ist kein Test. Das heißt, nur weil ich etwas finde, heißt es noch lange nicht, dass ich mich damit zufrieden gebe. Ich möchte es einmal überprüfen. Mhm. Ich möchte einmal wissen, ist das tatsächlich so. Ja. Und dann wähle ich eben meistens aus einem anderen Werkzeugkasten einen zweiten Test, um das zu evaluieren, stimmt's oder stimmt's nicht.
Ja. Also wenn wir mal so von diesem Grundmodell Fixierung, Fehlstellung, Nervenstörung ausgehen sozusagen, du fängst mit einem Leg-Check an, das führt dich irgendwo hin in die HWS oder ins Becken oder ne, so. Mhm. Das heißt, als nächstes fasst du hin.
Genau.
Sozusagen. Das heißt, jetzt kommt Palpation und Motion Palpation sozusagen. Ne, so. Und aufgrund deiner Intuition, also deiner gemachten Erfahrung in den letzten 20 Jahren sozusagen, hast du dann relativ schnell eine Idee, ist es ein PI, ist es ein was auch immer. Ne, so. Das heißt also, das Hinfassen, denke ich mal, das machen wir ja alle. Also ne, so das hast du ja zum Glück mit der Hand getan. Also so, ich hoffe, selbst die wenig untersuchen und viel justieren, machen es ja zumindest irgendwann, dass sie Kontakt aufnehmen. Also ne, so und das denke ich mal, ist immer ganz wichtig, dass man überhaupt diese Skills lernt sozusagen. Ich habe jetzt gerade mal mir den Spaß gemacht mit AI, so ein bisschen die Studienlage zu durchforsten. Und hab mal den Auftrag reingegeben, sie soll mal nach validierten Studien suchen zum Thema Untersuchung. Und das ist gruselig. Also es gibt letztendlich nicht ein einziges Verfahren, was überhaupt annähernd signifikant oder valide, nicht mal Röntgen. Also ne, so, also selbst Sachen, wo du denkst, das ist jetzt wirklich strukturell und das ist wirklich, wenn das zwei unterschiedliche Leute vermessen, dann hast du schon wieder unterschiedliche Ergebnisse. Und das kennen unsere Patienten ja auch, die gehen zu 3 Orthopäden und kriegen 3 unterschiedliche Diagnosen. Und das ist bei Chiropraktikern leider nicht viel besser. Das heißt also, auch da spricht natürlich vieles dafür, dass ich mindestens einen zweiten oder einen dritten Test brauche. Wenn ich schon weiß, der hat sowieso nur 70% oder 80%, wenn es gut ist. Ne, so, dann kann ich mich natürlich nicht drauf verlassen. Aber wenn ich 3 80% Tests hintereinander habe, sozusagen, und die sind sich einig, dann komme ich langsam in die Nähe. Mhm. Ne, so. Und so ticke ich im Prinzip auch, dass ich denke, okay, Intuition schafft mir eine Idee. Dann fasse ich hin, dann mache ich einen Test, dann mache ich noch einen zweiten Test und irgendwann sage ich so, jetzt, bevor ich hier den ganzen Tag verbringe, jetzt muss ich es einfach mal machen.
Also da sprichst du was Tolles an, weil ich, also zum Thema bildgebende Verfahren finde ich es erstaunlich, dass ein Dozent an der Uni hat mal zu mir gesagt, du kannst eine MRT oder eine Röntgenaufnahme von der Tür da machen, hat auf die Eingangstür von der
von dem Hörsaal gezeigt und hat gesagt, du kannst den Rest des Tages drauf gucken, du wirst nie erfahren, geht sie auf oder geht sie zu. Mhm. Das ist ja immer diese Momentaufnahme. Dann kommt noch dazu, dass die meisten bildgebenden Verfahren in Positionen gemacht werden, wo der Patient in der Regel keine Beschwerden hat. Mhm. Das heißt, also ein MRT von Rückenschmerz in Rückenlage, der hat Schmerzen, wenn er sich nach vorne beugt. Das ist ja meistens komplett an dem Bedarf vorbei. Und das ist so ein bisschen das Thema auch mit der Chiropraktik. Die Mehrheit der Chiropraktoren, die ich jetzt so bei Seminaren sehe, die Untersuchung ist in Bauchlage. Mhm. So. Das heißt, jetzt wieder in eine andere Welt gedacht, jetzt wirkt die Schwerkraftrichtung ja nicht mehr Kopf von Kopf zu Fuß, mhm. jetzt wirkt sie plötzlich von hinten nach vorne. Mhm. Das heißt, mein komplettes Verständnis von Gravitation inklusive allen Zentren, die sich eigentlich gegen die Gravitation erheben, ändert sich und zwar um 90 Grad. Mhm. Der Tonus und alles, was ich hier erfahre in Bauchlage, ist völlig konträr zu dem, was der Patient im Stand mitbringt. Also mhm. Was macht mir die Untersuchung denn in Bauchlage? Mhm. Ja, und wie ist sie in Rückenlage? Mhm. Das ist ein schönes Beispiel sind die, aus der Praxis sind die Otolithen. Das sind eine Struktur des Vestibularorgans. Da haben wir den Sacculus und Utriculus. Mhm. Und die steuern im hohen Maß die Augenbewegung und zwei Augenmuskeln. Wenn du dir vorstellst, Sacculus und Utriculus arbeiten 90 Grad zusammen. Der Sacculus misst vertikale Beschleunigung, der Utriculus misst horizontale Beschleunigung. Mhm. Wenn ich stehe, mhm. so, wenn ich den Patienten auf den Rücken lege, mhm. misst der Sacculus nämlich die horizontale und der Utriculus die vertikale mhm. Kraft. Es gibt Patienten, die haben Exo- oder Esotropien des Auges. Das heißt, ein Auge weicht zur Seite ab oder in dem Fall nach oben, nach unten ab. Mhm. Und also Hyper- oder Hypotropien. Und das ist völlig okay, wenn sie sitzen. Und sie klagen aber massiv über Beschwerden, wenn sie liegen oder andersrum. Mhm. Weil die Funktion dieser Systeme unterschiedlich ist, macht es manchmal Sinn, den Patienten einmal im Stehen zu untersuchen und das Gleiche nochmal in Rückenlage zu evaluieren, weil es völlig unterschiedliche Parameter sind. Und insofern würde ich generell sagen, ein Patient immer nur in einer Position zu untersuchen, nämlich immer nur prone oder immer nur supine, führt mich auf Dauer nicht tief genug in das Thema hinein, was der Patient im Alltag erlebt. Ja, das ist ja mit Training nichts anderes. Ja, es ist so, geh ins Fitnessstudio und der Dachdecker, der Maurer, der Rechtsanwalt und die Friseurin machen die gleichen 8 Übungen, obwohl mhm. der Transfer im Alltag ja völlig unterschiedlich ist. Mhm. Und insofern, das mit der Untersuchung ist natürlich so eine Sache. Und die Untersuchungsgenauigkeit in Deutschland liegt in Arztpraxen und Kliniken, ich glaube, bei 53% mhm. der Akkuratesse, mhm. wenn ich es richtig weiß aktuell.
Das ist nicht viel von 50-50. Nee,
von 50, nicht weit weg von 50-50. Der weltweite Spitzenreiter ist die Mayo Klinik. Mhm. Die schaffen es auf 86% in mhm. der Diagnosegenauigkeit, ja. Ja. was schon ziemlich hoch ist. ChatGPT schafft es ungelernt auf 76% aktuell. Mhm.
Also, da kann man sich eigentlich nur freuen, dass es das gibt.
Zum Glück gibt es AI. Ja, ja. Ja. Nee, also, Das ist natürlich ein Thema. Zumal wir denken natürlich auch aus der Intuition raus in Mustern. Kennst du die Kölner Stadtwaldstudie?
Nee.
Die Kölner Stadtwaldstudie war von der Uni Köln mal die heißt anders, die ist nur bekannt geworden als Kölner Stadtwaldstudie. Die haben im Kölner Stadtwald völlig random, ich glaube, 1400 Leute rausgepickt. Mhm. die da joggen gegangen sind. Mhm. Und dann haben sie die auch so, wie sie zugesagt haben, direkt ins MRT gesteckt und haben Knie-MRTs gemacht. Mhm. Und haben festgestellt, dass wenn du 35 hinter dir hast, also wie wir zwei knapp, mhm. dann hast du bei, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, über 76-77% Meniskusschäden des Innenmeniskus. Mhm. Wiederum nur 10% derer haben Beschwerden im Knie. Mhm. Wenn du jetzt über 35 bist und kriegst irgendwann mal nach dem Klettern, nach dem Wandern einen Knieschmerz und gehst zu deinem Orthopäden, der macht einen MRT. Die Wahrscheinlichkeit, dass der einen Meniskusschaden findet, ist riesig. Mhm. Und was der dann macht aus seiner Intuition ist, der sagt dir was? Ja, Herr Landmann, also mit dem Knie müssen Sie Schmerzen haben. Mhm. Ob dieser Meniskus, mit dem du vielleicht schon seit 5 Jahren durch die Weltgeschichte läufst, nur irgendetwas mit deinem Knieschmerz zu tun hat, ist ja eine mhm. völlig andere Geschichte.
Ja.
Und das ist ein schönes Ergebnis, schöne Erkenntnis aus dieser Kölner Stadtwaldstudie, dass wir natürlich dazu neigen, unser Gehirn möchte 1 und 1 zusammenzählen. Mhm. Und wenn du mir so ein Bild hinlegst und sagst, du hast Knieschmerzen, dann ist das völlig klar, dass mhm. du Knieschmerzen hast. Mhm. Übrigens auch wahrscheinlich ein Ergebnis, warum die arthroskopischen Operationen des Kniegelenks in Bezug auf Meniskus so miserable Outcome Ergebnisse.
Ja. Und es ist ein schönes Beispiel dafür, weil auch ohne, dass ich diese Studie kenne oder kannte, habe ich ja in der Praxis immer gesagt, bevor du dich operieren lässt, lass uns doch mal gucken, was wir funktionell daran ändern können. Und schlimmstenfalls hast du bessere Voraussetzungen für die OP. So, also so. Und siehe da, konnte ich irgendwie 80% der Knie verbessern, weil zwar vielleicht auch ein Knorpelschaden vorlag, aber der vielleicht nicht ursächlich für den Schmerz war oder für die Funktionseinschränkung. So. Und von daher habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Wissenschaft, an die wir uns ja häufig zu sehr klammern heutzutage, manchmal natürlich auch erst hinterherkommt. Also wenn ich jetzt immer gucke, was kann ich denn aktuell wissenschaftlich belegen und ich mache nur noch das, dann A, bleibe ich ja immer in dem Stadium stehen, weil wissenschaftlich verbessert sich hoffentlich. Morgen gibt es eine neue Studie. Und ich kann heute noch vieles nicht erklären wissenschaftlich, was ich aber schon als gelernte Erfahrung schon ganz lange weiß. Ne, so. Und deswegen bin ich so ein bisschen immer auf Kriegsfuß mit dieser evidenzbasierten Medizin, weil natürlich ist es gut, auch belegen zu können, was wir glauben zu wissen. Und häufig sind wir enttäuscht, wie wenig wir belegen können. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht mehr tun sollten. Ne, so. Und das ist sozusagen, finde ich, immer so dieser Fehlschluss, sozusagen, nur weil du es noch nicht beweisen kannst. Donald Francis hat immer dieses schöne Beispiel mit dem Vitamin C. Die britische Marine hat, glaube ich, 1700 irgendetwas angefangen, Zitronen an Bord zu haben. Vitamin C wurde 200 Jahre später entdeckt.
Genau.
So. Also das heißt, und so würde ich das in der Chiropraktik auch halten. Das heißt nicht, dass jeder Test gut ist, obwohl er wissenschaftlich noch nicht bewiesen ist. Das ist jetzt nicht das einzige Kriterium, dass man es trotzdem machen sollte. Aber man darf auch nicht enttäuscht sein, sozusagen. Ne? So.
Ja, eben. Also ich glaube, das, was du sagst, die Wissenschaft sollte natürlich in erster Linie mal erklärend sein.
Mhm.
Aber sie muss nicht zwingend, das ist ja immer dieses Thema mit diesem Confirmation Bias. Also ich erwarte ein Ergebnis, also muss es auch so sein. Also ich untersuche so lange darauf hin, bis ich das Ergebnis habe, was ich gerne hätte.
Mhm.
Und das ist eben das wieder zum Thema Palpation. Eine Palpation sollte für mich ergebnisoffen sein.
Mhm.
Und nur weil jemand jetzt mit einer Kopfrotation nach rechts oder nach links kommt, das kann 1000 Ursachen haben, dann muss ich nicht zwingend erwarten, dass die HWS auf der rechten Seite anders ist als links.
Mhm.
Es gibt so viele Patienten, da siehst du, ich sag mal, bildgebend, die haben Bilderbuch Wirbelsäulen und sind höchst dysfunktionell.
Mhm.
Patienten, die sind minimal skoliotisch, rotatorisch verändert und die funktionieren fantastisch.
Mhm.
Also das ist ja immer so die Sache. Nur weil das so aussieht, muss es ja nicht zwingend so sein.
Nee. Also du hast es eben schon mal angesprochen, dass sich Sachen natürlich zwischen Liegen und Stehen verändern. Und das ist ja auch das, was die Studenten dann bei der Untersuchung feststellen. Ne? So, dass im Stehen die Rotation nach rechts eingeschränkt ist, im Liegen ist sie auf einmal nach links eingeschränkt. Oder sie verändert sich von Bauchlage zu Rückenlage. Das heißt ja nicht, dass ich schlecht untersucht habe im ersten Durchgang, sondern es kann einfach sein, dass der Patient das anders präsentiert. Ne? So, also das heißt ja erstmal nur wahrnehmen. Sozusagen. Und dann muss ich versuchen, das einzuordnen. Das ist wie mit der Blackbox. Ne? So, mal hat er addiert, mal hat er multipliziert.
Ja,
genau. Was macht er denn jetzt eigentlich?
Ja,
wir haben sozusagen dann irgendwann diesen Punkt, wo wir sagen müssen, okay, ich bin jetzt zu einem Schluss gekommen und jetzt mache ich einfach mal. Also ne, so irgendwann muss ich ja, weil ich werde ja nie bei 100% ankommen, ne, so, sondern ich muss irgendwann den Mut haben, jetzt etwas auszuprobieren. Das Wichtigste sollte immer sein, dabei nicht zu schaden. Also das, ne, so, das heißt, das Schlimmste, was passieren darf, ist, es passiert nichts. Es wird zumindest nicht schlechter, sozusagen. Ne? So, von daher, dann habe ich auch die Freiheit auszuprobieren. Nur ich sollte mich dann natürlich auch immer wieder überprüfen. Ne? Das heißt, dann muss ich anschließend meine Tests wiederholen und gucken, habe ich was verändert. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich dann, wenn ich mir nicht sicher bin, den Patienten halt auch wieder hinstelle. Und gucke, hat sich dann jetzt auch im Stehen was verändert? Oder habe ich nur im Liegen jetzt das Zervikalsyndrom nicht mehr? Und dann muss ich eben meine Kontrollen halt dann eben auch weiterführen. Und dann gibt's ja auch den Fall, dann habe ich jetzt kurzfristig was verändert. Und dann ist der entscheidende nächste Untersuchung ist dann vor dem nächsten Mal. Hat er das gehalten? Zumindest zu einem gewissen Prozentsatz? Oder fange ich wieder bei Null an? Und das ist, glaube ich, dann so, so muss man sich durch dieses Thema untersuchen und dann halt so durchhangeln.
Also ich glaube, das, also klar, jeden Test, den ich mache, muss ich imstande sein, als Retest nochmal anzunehmen.
Mhm.
Das ist, denke ich, die Voraussetzung. Und es gibt nicht die perfekte chiropraktische Untersuchung. Ist auch noch Typsache. Also ist immer das, was, wo fühle ich mich zu Hause? Wo glaube ich, die Kompetenz zu haben, das auch beurteilen zu können, in welchem. Und dann muss ich gucken, wie passe ich das im Rahmen an.
Mhm.
Ja. Und da du eben jetzt ja was Schönes gesagt hast, das heißt, ist es heute so und heute im Stand ausgeglichen und im Liegen ausgeglichen und wie ist es beim nächsten Mal? Heilung braucht Zeit.
Mhm.
Und das ist eben ja auch was, wenn wir jeder, der sich, also kann ich nur noch mal empfehlen, das ist zwar wahrscheinlich 1000 Mal gehört, aber das gerät manchmal in Hintertreffen. Also Wolf's Law und Davis Law lohnt sich unbedingt noch mal zu lesen und in dem Kontext unbedingt auch HEP,
Slaw. Mhm. Donald Hebb war ein Physiologe, Neurowissenschaftler, der sich auf Anpassungsprozesse im Nervensystem mal als Schwerpunkt auf die Fahne geschrieben hat. Und das lohnt sich zusammen mit diesen beiden anderen Herren, Davis und Wolf, auf jeden Fall mal zusammen zu lesen, um auch selbst eine Idee davon zu haben, was braucht es denn an Stimulus, damit ich damit rechnen kann, dass muskuloskeletale Systeme, neuromuskuläre Systeme, neurologische Systeme überhaupt in eine Anpassung kommen. Mhm. Und das nimmt, wenn ich hier ein Verständnis von habe, das nimmt mir den Druck, das nimmt dem Patienten in der Kommunikation den Druck. Mhm. Und ich kann das auch ein bisschen zuordnen, dass von ersten zum zweiten, zum dritten Termin ich auch nicht die Welt gerettet habe.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, dann ja auch so ein bisschen der Frust manchmal, bei sowohl bei Patienten als auch bei Kollegen. Warum viele, glaube ich, auch Angst vor dem Thema Zwischenuntersuchung haben. Also, ne, so, weil sie haben einfach Angst, dass es nicht besser geworden ist oder dass sie es nicht belegen können, dass es besser geworden ist. Aber es nützt ja nichts davor, die Augen zu verschließen. Also, weil du willst ja rausfinden, warum es nicht besser geworden ist. Also, ne, so, ansonsten machst du es einfach so lange weiter, bis der Patient sagt, jetzt komme ich nicht mehr. Dann, ne, so, das ist dann aber auch frustrierend, sag ich mal, wenn es nicht, ich meine, es liegt ja sowieso nicht zu 100% bei uns, aber ich sag mal, wir wollen es ja zumindest erklären und entsprechend empfehlen. Mhm. Ne, so. Und wenn ich bedenke, dass wir immer einen Faktor X übrig haben, sozusagen, ne, so, habe ich zumindest immer den Anspruch, irgendwie zumindest eine Idee zu haben, was es sein könnte, wie es sich verändern könnte und was wir dafür brauchen. Ja. Und manchmal bin ich dichter dran, manchmal bin ich weiter weg. Ne, so. Bin zumindest immer angetreten, sag ich mal, der Wahrheit auch ins Auge zu gucken. Und ich bin auch bereit, den Fehler bei mir zu suchen, aber ganz häufig liegt er ja auch woanders. Andere Kollegen spielen den Ball nur zurück und sind selber ja frei von Fehlern. Das ist dann das andere Extrem sozusagen. Ne, so. Aber ich denke mal, so die Fehlerquellen muss man halt sich ehrlich angucken.
Wir sind ja nicht die Chiropolizei, die jetzt dafür Verantwortung trägt, was der Patient in seiner Freizeit alles an Schadmustern und Gewohnheiten hat. Es ist dennoch so, dass man sich da natürlich mal mit auseinandersetzen kann, was meine Verantwortung ist, was mein Teil dessen ist und was meine Verantwortung auch ist, dass ich den Patienten da mal mitnehme auf die Idee, was er denn dazu beitragen kann, eigenverantwortlich, dass das Thema besser oder schneller gut wird. Mhm. Insofern, das braucht natürlich immer zwei Seiten.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Wie wirkt sich das Thema Untersuchung bei dir auf den Care-Plan aus und in welcher Frequenz fängst du an? Mhm.
Also ich hatte es eben schon gesagt, Wolf's Law, Davis Law, Hebb's Law. Mhm. Das sind so drei Standardwerke, die zwar schon ein paar Tage alt sind, aber heute in großen Zügen noch Gültigkeit haben. Die bestimmen für mich hauptsächlich den Care-Plan. Mhm. Weil ich weiß, was möchte ich als Chiropraktor erreichen? Ich möchte Plastizität, ja. Was ich möchte, ist auch Myelinisierung. Wenn ich verstehe, wie diese Prozesse laufen, dann ist mir klar, dass ich über einen Zeitraum von x Wochen so und so viel Stimuli brauche, um da überhaupt mal eine Durchdringung zu haben, die im Ansatz messbar ist. Mhm. Das heißt, der Care-Plan ist schon so ausgelegt, dass ich die Patienten in dieser ersten Phase sehr häufig sehe. Das heißt, zweimal die Woche Minimum.
Mhm. Du schreckst aber auch nicht vor drei oder
ich schreck auch nicht, mal. Ich schreck auch nicht vor dreimal zurück. Nee. Plus, dass ich ihnen dann auch noch mal gerne spezifische Geschichten als Hausarbeit mitgebe, um diesen Stimulus, den ich hier setze, als über Muskelspindel, über Golgi-Sehnenapparat, dass ich den noch mal vertiefe über gewisse Übungen in den ersten 6-7 Wochen. Mhm. Reduziere dann auch gar nicht so stark. Das heißt, ich gehe dann meistens so, ich sag mal, um nicht mal die Hälfte der Behandlungstermine pro Woche runter für die nächsten 4. Das heißt, ich bleibe in den ersten 4 Monaten, sehe ich den Patienten tatsächlich relativ häufig. Mhm. Aber nochmal in Anlehnung an die Idee, welche in der Physiologie, ich sag mal, in jedem Standardwerk klar umrissen ist, Wolf's Law, Davis Law, Hebb's Law. Mhm. Ja, weil ich weiß, ich brauche für diesen Prozess entsprechend viel Anpassung zu erreichen, brauche ich viel Stimulus.
Mhm. Ja, und ich sag mal, ich arbeite dann halt immer gerne mit Beispielen aus dem Leben, um es den Patienten verständlich zu machen, sag ich mal. Und das kennen die ja alle. Wenn die, ne, so einmal die Woche zum Training gehen, dann sind die Trainingsfortschritte relativ begrenzt. Mhm. Das heißt, wenn du 2-3 Mal die Woche zum Training gehst, dann machst du deutlich schneller Fortschritte. Mhm. Und so ist das hier eben auch, ne, so. Und ich habe jetzt aktuell gerade wieder einen Patienten, mit dem ich das Gefühl hatte, ich kam überhaupt nicht vom Fleck. Der hat sowohl zervikal als auch lumbar einen Bandscheibenvorfall, ist ITler, sitzt den ganzen Tag und ist dementsprechend natürlich auch noch Nerd, hat keine Freunde. Das heißt, nach der Arbeit sitzt er noch 8 Stunden vorm Rechner. Bestenfalls findet er noch 8 Stunden ins Bett. Aber Bewegung hat er gar nicht. Und ich habe den jetzt ein paar Monate gesehen und gefühlt verwalte ich den nur. Mit einmal die Woche oder so, das bringt gar nichts. Ne, so. So, und jetzt habe ich ihm gesagt, pass auf, nimm dir mal eine Woche Urlaub. Und dann sehe ich dich einmal morgens, einmal abends, jeden Tag. Ich habe den jetzt alleine nur 3 oder 4 Mal schon gesehen. Das ist Welten von dem entfernt, was wir in den letzten 3 Monaten geschafft haben. Und da merke ich so, Frequenz spielt einfach eine ganz große Rolle. Und eben das, was der dann eben auch zwischen den Justierungen macht. Ne? So, das heißt, ich habe den jetzt spazieren geschickt. Das habe ich ihm natürlich auch alle schon vorher. Ne? Nur der hat jetzt endlich auch so einen Punkt erreicht, wo er gemerkt hat, er kommt nicht vom Fleck. Ne? So, das heißt, bei ihm ist der Leidensdruck jetzt wirklich so groß gewesen, dass er auch mal bereit war, sich zu verändern. Das ist halt so was, ja, was natürlich manchmal auch so ein bisschen Patienten zu einer Herausforderung werden lässt. Ne? So, wenn sie natürlich nicht bereit sind, ihren Alltag zu verändern, aber auf ein anderes Ergebnis hoffen und hoffen, dass Chiropraktik alleine das schafft.
Definitiv. Also, ist auch definitiv. Also wenn ich das Gefühl habe, dass mir die Gesundheit des Patienten wichtiger ist als ihm selbst, braucht man da einmal einen Klärungsbedarf.
Ja.
Darf man auch mal transparent genug sein, zu sagen, hey, das funktioniert so oder es funktioniert nicht, dann bin ich aber auch nicht dein Mann.
Nee,
ja,
genau.
Ist natürlich ein Riesenthema, diese Eigenverantwortung dem Patienten überhaupt mal klar zu machen, weil wir auch in einer Gesellschaft leben, wo wir gerne Verantwortung abgenommen bekommen. Mhm. Ja, mir tut's Knieweh, kriegst eine Spritze, ich habe Kopfweh, nehm eine Pille. Also es ist ja schon, es ist
ja für alles gesorgt. Ja, und ich sage mal, ganz häufig wird Chiropraktik dann ja auch dafür benutzt, sozusagen, ne? So, das heißt also, nur weil wir jetzt Chiropraktiker sind oder der Patient zum Chiropraktiker kommt, heißt das nicht, dass er die Einstellung aufgegeben hat. Mhm. Ne? So,
ja, ja.
Sondern ne, die denken, jetzt sind sie ganz natürlich und ganzheitlich unterwegs, aber machen das eigentlich nach wie vor, um Symptome zu trösten. Ne? So. Ja. Und das ist schon, wir schweifen ab, wir waren beim Thema Untersuchung. Ich finde, wir haben da eine ganze Menge Input gegeben. Ich bin eigentlich schon ganz zufrieden und bin auch ganz froh, dass du noch palpierst und chiropraktische Tests machst sozusagen, sie halt lediglich in den Kontext sozusagen der neurologischen Untersuchung setzt sozusagen. Ne, so. Aber sehr schön. Also ich habe eine ganze Menge mitgenommen und gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und dann sehen wir uns demnächst.
So machen wir das. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.